Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Für die einen ist er ein ganz normaler Arbeitgeber, der jeden Monat dafür sorgt, dass der Verdienst, das Einkommen auf dem Konto ist. Für viele andere ist er der Böse schlechthin, der Konzern Rheinmetall. Denn der Konzern verdient sein Geld mit Kampfjets oder Panzer, mit der Herstellung von Munition, kurzum mit Waffen. Und das Geschäft in der Rüstungssparte ist in weiten Teilen der Öffentlichkeit hoch umstritten und verpönt. Von Normalität ist das Geldverdienen in dieser Branche weit entfernt. Heute waren die Anleger von Rheinmetall zur Hauptversammlung eingeladen und da ging es im Umfeld hoch her. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf den Deutschen Ärztetag eingehen und über Kinder und Jugendliche und die Nutzung ihrer Smartphones informieren. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber geht es mal wieder um Kriminalität und Wirtschaft, wobei es sich derzeit noch um einen Verdacht handelt. Es wird noch ermittelt, und zwar bei der Volkswagen-Tochter Porsche, also dem Autobauer. Bei Porsche muss man ja stets aufpassen, es gibt ja noch die Holding. Es fand also eine Großrazzia bei der Porsche AG statt, und was hier bisher darüber bekannt ist, das fasst jetzt Lutz Heiser zusammen.
Staatsanwaltschaft Stuttgart und Landeskriminalamt Baden-Württemberg haben heute mehrere Büroräume des Sportwagenbauers Porsche in Stuttgart und Weisach durchsucht. Dazu auch Büroräume der Finanzbehörden in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd und eine Steuerberatungskanzlei in Stuttgart sowie Privatwohnungen im Landkreis Karlsruhe im Ostalbkreis und in Pforzheim. Das hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt. Hintergrund der Durchsuchungen sind zwei Verdachtsfälle, die den Sportwagenbauer betreffen könnten. Zum einen soll ein Finanzbeamter einem Steuerberater von Porsche geheime Informationen aus einer laufenden Betriebsprüfung bei dem Sportwagenbauer verraten haben, um dafür im Gegenzug Vorteile anzunehmen. Zum anderen besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass einem ehemaligen Betriebsratsmitglied der Porsche AG mit Rücksicht auf dessen Tätigkeit unverhältnismäßig hohe und damit nicht gerechtfertigte Vergütungen gezahlt worden seien. Dass es sich bei diesem Betriebsratsmitglied um den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Sportwagenbauers Uwe Hück handelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht. Hück war im Februar diesen Jahres überraschend bei Porsche ausgeschieden, um sich nach eigenen Worten neuen Aufgaben zu widmen und wurde am vergangenen Sonntag für die SPD in den Pforzheimer Gemeinderat gewählt. Porsche selbst hat die Durchsuchungen inzwischen dem SWR gegenüber bestätigt, wollte sich mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht weiter zu dem Sachverhalt äußern.
Lutz Heiser über die Großrazzia bei Porsche und bei Finanzbehörden. Und nun geht es bei uns um das Umweltbewusstsein, um die Frage, wie beurteilen die Deutschen die Umwelt- und die Klimapolitik? Heute wurde nämlich die Umweltbewusstseinsstudie 2018 vorgestellt, eine Umfrage im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes. Die letzte Studie dieser Art liegt 2 Jahre zurück und die neue Ausgabe zeigt, da hat sich einiges verschoben in der Wahrnehmung. Einzelheiten dazu von Claudia Plass.
Für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden Umwelt- und Klimaschutz immer wichtiger. Rund 2 Drittel der Befragten, 64%, schätzen Umwelt- und Klimaschutz als eine sehr wichtige Herausforderung ein. Das sind 11% mehr als noch 2016. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Umweltbewusstseinsstudie 2018, die die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautsberger und Bundesumweltministerin Svenja Schulze vorgestellt haben.
Die Sorge um den Zustand unserer Natur ist allgegenwärtig und die Umweltpolitik ist schon lange kein Nischenthema mehr,
sagte die SPD-Politikerin. Gleichzeitig steige die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger. Viele der 4000 Befragten sind der Meinung, Politik und Wirtschaft engagieren sich nicht genug für den Klimaschutz. Aber auch das eigene Engagement wird zunehmend selbstkritisch hinterfragt. Maria Krautsberger sagte, für 81% der Befragten gehe die Energiewende zu langsam voran. Und vor allem in den Bereichen Landwirtschaft und Verkehr wünschten sich viele Menschen, dass Umwelt eine noch größere Rolle spielt. Beispiel Landwirtschaft, eine deutliche Mehrheit spreche sich etwa für höhere Umweltauflagen und strengere Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel aus, so Krautsberger.
Eine Mehrheit der Befragten unterstützt ganz generell ambitionierte Maßnahmen zum Schutz von Natur und Umwelt. Und insofern kann Politik ruhig mutiger sein und den gesetzlichen Rahmen so gestalten, dass die umweltschädlichen Folgen der intensiven Landwirtschaft wirksamer begrenzt werden.
Auch soziale Aspekte spielen laut der Befragung eine große Rolle. So müsse Energieversorgung bezahlbar bleiben, fordert eine Mehrheit von 94%. Das zeigt sich auch bei der Verkehrspolitik. Mehr als die Hälfte der Befragten, 53%, meint, Umwelt- und Klimaschutz müssten eine übergeordnete Bedeutung einnehmen. Gleichzeitig findet eine große Mehrheit, die aktuelle Verkehrspolitik orientiere sich an den Interessen der Wirtschaft, weniger an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Umweltministerin Svenja Schulze sprach sich erneut für die Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland aus. Sozialer Ausgleich inklusive, sodass Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen nicht stärker belastet werden.
Momentan ist es oft noch so, dass klimafreundliches Verhalten teurer ist als klimaschädliches Verhalten. Es sollte aber umgekehrt sein.
Derzeit säßen drei Forschungsinstitute, so wörtlich, mit rauchenden Köpfen daran, um zu beraten, wie ein CO2-Preis konkret aussehen könnte. Damit der Ausstoß von Kohlendioxid wirksam begrenzt werden kann, brauche es ein Klimaschutzgesetz. Dies habe die Große Koalition vereinbart, betonte Schulze. Sie hatte gestern ihren Gesetzentwurf zur Ressortabstimmung an die übrigen Ministerien verschickt, 2 Tage vor der nächsten Sitzung des Klimakabinetts und am Kanzleramt vorbei. Heute verteidigte sie ihr Vorgehen.
Ich mache da jetzt seit einem Jahr Druck. Ja? Seit einem Jahr sage ich immer wieder, es muss jetzt endlich was passieren. Und seit einem Jahr werde ich vertröstet. Das geht doch so nicht weiter. Wir werden das Thema Klimaschutz in dieser Regierung lösen müssen. Wir werden Antworten geben müssen.
2019 müsse das Jahr des Handelns sein, sagte die Ministerin. Es müsse konkreter gesagt werden, was nun getan werden soll, um das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Im Klimakabinett sollen die beteiligten Ministerien Vorschläge vorlegen, wie in den jeweiligen Sektoren die deutschen Klimaziele für 2030 erreicht werden sollen. Handlungsbedarf gibt es vor allem in den Sektoren Verkehr und Gebäude, außerdem in den Bereichen Energiewirtschaft, Industrie und Landwirtschaft.
Claudia Plass stellte die Umweltbewusstseinsstudie 2018 vor. Wie Jugendliche das Netz nutzen und was sie damit auslosen können, das haben wir alle erst wenige Tage vor der Europawahl vor Augen geführt bekommen durch den YouTuber Rezo, der unter anderem genau zum Thema Klimapolitik und Glaubwürdigkeit vieler politischer Parteien auf den Tisch gehauen hatte. Der wusste und weiß, das Netz zu nutzen. Wie aber sieht es generell aus bei Kindern und Jugendlichen und ihren Erfahrungen in der digitalen Welt? Worüber informieren sie sich? Welche Geräte nutzen sie und ab welchem Alter? Diesen Fragen ist der Digitalverband Bitkom nachgegangen und hat die Ergebnisse dazu heute vorgelegt. Andreas Herler berichtet.
Man muss gar nicht weit in die Vergangenheit blicken, um festzustellen, wie rasant Handy und Smartphone in den Alltag von Kindern vordringen. 5 Jahre reichen. 2014 hat nur jedes 5. Kind zwischen 6 und 7 Jahren ein Smartphone genutzt. Heute macht das mehr als jedes 2. Und bei den etwas älteren Kindern ist das Handy quasi Pflicht, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.
Man sieht hier ganz klar, dass das Handy aus dem Leben der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken ist. Wenn man sieht, dass nahezu 100% der ab 12-Jährigen ein eigenes Handy haben oder Zugriff auf ein Handy haben, ist das eine Größenordnung, die vor einigen Jahren noch irgendwo 10-12 Punkte niedriger war.
Aber was machen Kinder und Jugendliche mit dem Smartphone? Das Telefonieren, für das das Telefon eigentlich mal erfunden worden ist, ist jedenfalls nicht die Hauptbeschäftigung.
Mit 88% Musik hören und mit 87% Videos anschauen, sind das die Themen, die Jugendlichen eigentlich am meisten mit ihren Handys machen.
Und so sagen 56% der Jugendlichen, ein Leben ohne Smartphone kann ich mir nicht mehr vorstellen. Allein schon, um auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs zu sein. Deren Nutzung ändert sich je nach Altersgruppe. Sind 10- bis 11-jährige Kinder noch am ehesten auf der Videoplattform TikTok unterwegs, wird ab dem 12. Lebensjahr Instagram viel beliebter. Ältere Jugendliche nutzen am ehesten Facebook. Twitter spielt dagegen kaum eine Rolle. Und ganz egal, ob mit Smartphone, Tablet oder Computer, ab 12 Jahren ist fast jeder online. Und zwar nicht nur, um Videos zu gucken oder mit Freunden zu chatten. 72% der 16- bis 18-Jährigen nutzen das Internet, um sich für Schule oder Ausbildung zu informieren. Bloß im Schulunterricht kommen Smartphones und Internet kaum vor. Ein krasser Widerspruch, sagt der Bitkom-Präsident.
Ich finde es völlig falsch, dass man ein selbstverständliches Medium, wo sich die Schüler tagtäglich mit beschäftigen und auch informieren, komplett aus dem Unterricht verbannt, anstatt es aktiv zu nutzen, aktiv die Schüler und die Jugendlichen anzulernen, wie man damit umgehen kann. Das komplett aus den Schulen zu verbannen, halte ich für falsch und es würde auch nicht funktionieren.
Doch obwohl die Schüler im Unterricht seiner Meinung nach zu wenig digitale Kompetenz vermittelt bekommen, sind sie im Internet verantwortungsvoller als noch vor einigen Jahren. 2/3 der Jugendlichen achten mittlerweile darauf, welche Informationen sie über sich selbst ins Internet stellen.
Also da gibt es eine gewisse Sensibilität für Informationen. Mittlerweile hat man auch die Erfahrung gemacht, dass nichts verschwindet, was man jemals ins Internet gestellt hat.
Hier aber sei es auch Aufgabe der Eltern, mit den Kindern über Gefahren und Erfahrungen im Internet zu sprechen.
Andreas Herler über Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt. Seit heute sind sie im Umlauf, die neuen 100- und 200-Euro-Scheine. Damit ist die zweite Generation neuer Scheine komplett. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Susanne Kuhlmann.
Die neuen 100- und 200-Euro-Scheine sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren, dank neuer Sicherheitsmerkmale. Die überarbeiteten 5er, 10er, 20er und 50er sind schon seit geraumer Zeit in Gebrauch. 500-Euro-Scheine werden seit Ende April nicht mehr herausgegeben. Rewe will den Fachgroßhändler Leckerland kaufen und damit sein Geschäft mit Fertigsnacks stärken. Nicht nur junge Menschen kauften und verzehrten Mahlzeiten und Snacks immer häufiger unterwegs, sagte Rewe-Chef Lionel Zug. Leckerland zählt unter anderem Tankstellen, Kioske, Bäckereien, Schnellrestaurants und Einzelhändler zu seinen Kunden. Die viel größere Rewe-Firma umfasst neben Supermärkten auch Baumärkte und Reiseveranstalter. Die Kartellbehörden müssen der Leckerland über Name noch zustimmen. Wie geht es weiter für die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernsehherstellers Löwe? Der Vorstand will darüber heute auf einer Betriebsversammlung im oberfränkischen Kronach Auskunft geben. Löwe hatte Anfang Mai ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung von gestern zufolge stehen eine Verlagerung der Produktion ins Ausland im Raum und der Abbau eines Großteils der Stellen am Firmensitz. Gesund oder nicht? Das Max-Rubner-Institut in Karlsruhe hat ein eigenes Modell zur Kennzeichnung von Lebensmitteln vorgelegt und gegen Kritik verteidigt. Uns geht es darum, auch Menschen mit Diabetes oder Bluthochdruck eine Orientierung zu geben, sagte Pablo Steinberg, der Institutspräsident. Nährwerte wie Salz, Zucker oder Fett seien daher gesondert ausgewiesen. Daneben steht eine Gesamtbewertung, die bis zu 5 Sterne vergibt. Hintergrund des Vorschlags sind die Diskussionen über ein freiwilliges Nährwertlogo in Deutschland, das die Große Koalition plant. Der jahrelange Stellenboom in Deutschland scheint vorerst gestoppt. Zum zweiten Mal in Folge ist die Nachfrage nach Arbeitskräften gesunken, berichtete die Bundesagentur für Arbeit heute in Nürnberg. Allerdings bewege sich die Zahl offener Stellen weiterhin auf hohem Niveau, werde aber schwächer.
Susanne Kuhlmann mit den Wirtschaftsnachrichten. Aktion Aufschrei oder so das Motto einer Demonstration, die Toten kommen, das klang schon alles schaurig, was da im Vorfeld bekannt und geplant wurde. Im Vorfeld der Hauptversammlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall, ein Konzern, der auch eine Autozuliefersparte hat, aber den mit Abstand größten Umsatz erzielt die Rüstungssparte. Und genau daran entzündet sich der Zorn und reibt sich die Stimmung. Sebastian Engelbrecht hat sich für uns bei der Hauptversammlung und im Umfeld der Veranstaltung umgeschaut.
Etwa 30 Demonstranten skandieren: deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt. Sie haben gleich zu Beginn der Hauptversammlung von Rheinmetall das Rednerpult auf der Bühne erobert, stehen in einer Doppelreihe direkt unterhalb des Vorstandsvorsitzenden Armin Pappberger und Aufsichtsratschef Ulrich Grillo. Rheinmetall entwaffnen steht auf einem zerrissenen Transparent. 48 Minuten lang fordert der Versammlungsleiter die Demonstranten auf, die Bühne freizugeben. Dann marschieren 40 Polizisten auf. Die Schwarzuniformierten schleppen die Demonstranten einzeln aus dem Saal. Einige Demonstranten winden sich, wehren sich. Andere rufen den Aktionären zu, die sich in einem Hotel in Berlin-Tiergarten versammelt haben: Blut an euren Händen.
Besonders herausragend der Auftragseingang. Mit fast 5,6 Milliarden Euro haben wir.
Als Ruhe im Saal eingekehrt ist, verliest Vorstandschef Armin Pappberger die beispiellose Erfolgsbilanz von Rheinmetall im Jahr 2018. Der Umsatz konnte auf 6,1 Milliarden Euro gesteigert werden, eine Verbesserung um 4,3%. In der Rüstungssparte wuchs der Umsatz gar um 7,9%. Rheinmetall machte 2018 fast eine halbe Milliarde Gewinn, 492 Millionen Euro. Die Aktionäre spüren den Erfolg des Unternehmens, sie erhalten 2,10 Euro Dividende, der Rüstungskonzern schüttet 90 Millionen an sie aus. Vor den Türen des Tagungshotels setzen 300 Demonstranten ihre Proteste fort. Sie sind von der saudischen Botschaft gekommen, an den Vertretungen der Emirate und Ägyptens vorbei zum Hotel gelaufen. Eine der Demonstrantinnen, die anonym bleiben will, marschiert mit.
Weil Rheinmetall Waffen in Länder verkauft, in denen Kriege stattfinden. Weil Rheinmetall sich mit Diktatoren in ein Bett legt. Weil Rheinmetall Gesetze bricht. Weil Rheinmetall daher an den Pranger gestellt werden muss und wir müssen das öffentlich machen.
Deutsche Waffen, deutsches Geld wurden mit in aller Welt.
Unter den Protestierenden ist Barbara Happe von der Menschenrechts- und Umweltorganisation Urgewalt.
Rheinmetall macht sie aktuell mitschuldig am Töten im Jemen, weil sie keinerlei Skrupel kennen, die Rüstungsgüter, die sie selber entwickeln, weiterhin an Saudi-Arabien und seinen Verbündeten zu liefern, wohlwissend, dass damit, gerade mit den Luftangriffen, halt der Jemen in Schutt und Asche gebombt wird.
Dabei umgehe Rheinmetall das Verbot für den Export von Waffen nach Saudi-Arabien, sagen die Aktivisten. Das Unternehmen produziere statt in Deutschland in seinen Fabriken in Südafrika und Italien und exportiere von dort an den Golf. Bei Rheinmetall steht weder der Pressesprecher noch ein anderer Vertreter des Konzerns für eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen zur Verfügung. Kritische Aktionäre treten in der Hauptversammlung auf, auch Barbara Happe. Sie stellen dem Vorstand kritische Fragen. Ein südafrikanischer Anti-Rüstungsaktivist schildert einen Unfall in einer Munitionsfabrik von Rheinmetall in Kapstadt im September vergangenen Jahres. Dabei kamen 8 Arbeiter ums Leben. Wie hoch die Entschädigungen waren, die die Familien der afrikanischen Arbeiter bekamen, verrät Vorstandschef Pappberger den Aktionären nicht. Während die Aktionäre den Vorstand entlasten, verbreiten die Demonstranten draußen weiter Unruhe.
Hallo, hallo, Antifaschisti.
Die Rheinmetall-Hauptversammlung, Sebastian Engelbrecht berichtete, und nun zu einem ganz anderen Thema. Um die Versorgung von Patienten zu verbessern, ist eine stärkere Vernetzung im Gesundheitswesen nötig. So jedenfalls die Ansicht der Betriebskrankenkassen, die heute darauf hinwiesen, dass Patienten oft mehrere Ärzte oder Akteure des Gesundheitswesens benötigen, um vollumfänglich gesund zu werden. Und da könne doch die Nutzung digitaler Daten die Arbeit erheblich erleichtern. Unter anderem genau um diesen Punkt, um die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, aber auch um die Überlastung der Ärzte oder um neue Gesetze geht es auf dem Deutschen Ärztetag, der heute in Münster startete. Über den Auftakt der Veranstaltung berichtet Marco Poltronieri.
Den Auftakt machte Jens Spahn mit einem Grußwort. Der Bundesgesundheitsminister warb noch einmal für seine Gesetzesinitiativen im Gesundheitswesen, vor allem für das Terminservice-Versorgungsgesetz.
Das große Ziel ist, insbesondere für gesetzlich Krankenversicherte schneller zu Arztterminen zu kommen. Das ist das große Aufregerthema für viele, wenn sie 2, 3, 4 Monate etwa auf einen Facharzttermin zu oft jedenfalls warten müssen. Und genau das adressiert unser Gesetz, dass es mehr Geld gibt für die Ärzte, die zusätzlich Patienten annehmen, die schneller Termine vergeben oder etwa auch eine Terminservicestelle, die eben 24 Stunden am Tag dabei hilft.
Das aber ist vielen Ärzten ein Dorn im Auge. Die Mediziner sehen Spahns Vorstoß als Frontalangriff auf ihre Autonomie und Selbstverwaltung. Kritisch auch Ärztekammerpräsident Frank-Ulrich Montgomery. Nach 8 Jahren scheidet er jetzt aus dem Amt. Seine Nachfolge soll am Donnerstag geregelt werden.
Er glaubt, Selbstverwaltung sei eine Kommandoverwaltung, die Aufträge des Staates erfüllen muss. Das ist sie nicht. Selbstverwaltung agiert innerhalb von Leitplanken. Darüber werden wir uns dann austauschen, wie weit der Raum sein darf. Und er macht Druck. Er ist jung, dynamisch, aufstrebend. Und diesen Druck werden wir aushalten.
Es gibt aber auch Lob für den Gesundheitsminister, dass er endlich die Digitalisierung vorantreibt. Beispiel elektronische Patientenakte begrüßen die Ärzte. Allerdings dürfe das nicht um jeden Preis geschehen, mahnt Montgomery.
Die Datensicherheit darf nicht auf der Strecke bleiben. Trotzdem habe ich nichts gegen ein höheres Tempo. Nur wir müssen halt die Schnittstellen schaffen, wir müssen die Verbindungen schaffen und wir müssen den Zugang aller zu allen vernünftigerweise zur Verfügung zu stellenden Daten haben. Und da bleibt die Datensicherheit eventuell auf der Strecke. Das müssen wir mit ihm besprechen.
Schwerpunktthema ist auch die Arbeitsbelastung, vor allem der Klinikärzte. Medizinerinnen und Mediziner, wie die in einer Uniklinik angestellten Gynäkologin Wenke Wiechmann, klagen über eine zu hohe Arbeitsbelastung. 60 Stunden Arbeitszeit pro Woche Minimum, dann noch Überstunden. Das kann für Wenke Wiechmann nicht so weitergehen.
Es ist ein hohes Workpensum, das hat man vorher gewusst, als man das Studium angefangen hat. Aber das ist natürlich mit Diensten und sozusagen wenig Freizeit bis gar kein Freizeitausgleich auf Dauer auch belastend, ja. Und arztgesundheitsgefährdend.
Der Ärztetag hat auch Arbeitsmediziner und Psychiater eingeladen, die Tipps geben sollen für eine gute Work-Life-Balance. Bis Freitag werden die Ärzte auch noch über andere Themen sprechen. Dann endet der Bundesärztetag.
Marco Poltronieri zum Start des Deutschen Ärztetages. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat sich heute dem Wirtschaftswachstum in Deutschland gewidmet und die Wachstumsprognose für dieses Jahr gesenkt. Johannes Frevel berichtet.
Die fetten Jahre sind zwar insgesamt noch nicht vorbei, doch das ehemals steile Wachstum des deutschen Exports schwächelt auf hohem Niveau. Die Schwergewichte Auto- und Maschinenbau. Die Verunsicherung durch den Handelsstreit der USA mit China und Europa schlage mittlerweile auf die deutsche Industrie durch, fasst Ilja Notnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, das Ergebnis der Frühsommerumfrage zusammen.
Der DIHK erwartet ein Wachstum von 0,6%. Damit mussten wir unsere Prognose vom Jahresbeginn 0,9% nach unten revidieren.
Eine Folge der nachlassenden Dynamik des Welthandels. Die Geschäfte der Unternehmen laufen spürbar schlechter als erhofft, auch wenn unter dem Strich noch immer ein leichtes Plus erwartet wird. Das Exportwachstum schrumpfte seit 2010 von 14,5 auf in diesem Jahr erwartet 1,2%. Die Wirtschaft befindet sich jedoch noch immer im, wenn auch geschwächten Wachstumsmodus, nicht am Rande einer Rezession. Gerade der Binnenkonsum mit 1,3 sowie die Bauwirtschaft mit 3% Wachstum sind weiterhin Grund zur Freude.
Die Bauwirtschaft hat bisher in diesem Jahr davon profitiert, dass die Witterung sehr gut war. Das heißt, Aufträge könnten abgearbeitet werden. Die Bauwirtschaft könnte sicherlich mehr machen. Zinsen sind weiterhin niedrig. Hier ist vor allen Dingen der Fachkräftemangel ein Thema, wo halt Unternehmen, die eigentlich mehr Aufträge abarbeiten könnten, händeringend Mitarbeiter suchen. Und das wird sicherlich zu einem limitierenden Faktor im Wachstum der Branche in diesem Jahr werden.
Die Erwartungen des DIHK stehen ähnlich wie andere Konjunkturprognosen unter dem Vorbehalt deutlicher Unsicherheitsfaktoren.
Johannes Frevel zur gesenkten Wachstumsprognose des DIHK. Wie diese trübere Aussicht als vorher bei den Anlegern an der Börse ankam, mit dieser Frage begrüße ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main Claudia Werle. Wie sieht's aus, Frau Werle? Wie hat diese Prognose die Stimmung beeinflusst?
Unerwartet kommt sie nicht. Das ist ja eher eine Bestätigung dessen, über was die ganze Zeit schon diskutiert wird. Wobei man muss sehen, dieser düstere Ausblick, der betrifft ja vor allem Industrieunternehmen. Der Dienstleistungssektor, der bekommt hierzulande ja eine immer stärkere Bedeutung. Also man muss das wirklich zusammensehen. Ansonsten noch wichtige Themen, die Schuldenproblematik in der Eurozone, die rückt wieder stärker in den Vordergrund, wenn das ohnehin schon hochverschuldete Italien nun noch mehr Schulden machen will, wenn über die Rolle der Europäischen Zentralbank nachgedacht wird, wenn Ratingagenturen in Habachtstellung stehen, dann sind das durchaus Aspekte, die in nächster Zeit noch für Turbulenzen sorgen könnten. Der DAX jedenfalls kann seine Gewinne vom frühen Handel nicht halten. Er steht jetzt 35 Punkte tiefer bei 12.036.
Und die bereits erwähnte Lage rund um Italien. Wie reagieren da die Händler auf dem Devisenmarkt, insbesondere beim Euro?
Kein klarer Trend. Wir haben ja nicht nur die gesenkte Konjunkturprognose vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und die Sorgen rund um Italien. Es gibt auch gute Konjunkturdaten aus den USA, was potenziell dem US-Dollar zugute kommt. Der Euro aktuell bei einem Dollar 11,73.
Und was tat oder tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Öffentliche Anleihen verteuern sich bis zu 94 Cent. Die Umlaufrendite von minus 0,18 auf minus 0,21% gesunken. Und Gold, ja, gestern war Feiertag in London. Kein Fixing deswegen, der Goldpreis aktuell, die Feinunze 1279,08 $.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Und da fällt beim Blick auf die Anzeigetafel auf, dass Autowerte und Aktien von Autozulieferern gefragt sind. Was treibt die Kurse?
Die Fusionspläne von Fiat, Chrysler und Renault wirken nach. Da schwingt einfach Hoffnung mit, dass sich die Autobauer nun mit vereinten Kräften um neue Konzepte bemühen. Die Branche litt ja zuletzt stark unter den Handelsstreitigkeiten, unter den Folgen des Dieselskandals, aber auch unter dem Druck, mit neuen Antriebstechniken und neuen Konzepten für die Mobilität von morgen auf den Markt zu kommen. Das betrifft die Hersteller genauso wie die Zulieferer. Viele Geschäftsmodelle funktionieren auf längere Sicht hin einfach nicht mehr. Heute jedenfalls Autoaktien im Plus, und zwar bis fast 1% höher.
Und was ist der Grund für die Nachfrage beim Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp?
Es gibt eine Kaufempfehlung für die Aktie. Diesem Rat sind Anleger auch gefolgt. Spannend wird nun, wie sich der Konzern neu aufstellen will, nachdem die geplante Fusion mit Tata Steel vom Tisch ist.
Claudia Werle fasste für uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen, am Tag, an dem die Wachstumsprognose vom DIHK für Deutschland gesenkt wurde. Meine Kollegin Antje Allroggen begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über die Wien-Biennale 2019, die begonnen hat. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.